So. Ja, so, ich merke, man hört mich. Sehr schön. Sehr gut. Ansonsten, die Einladung, jetzt sind ja ein paar Reihen ein bisschen freier geworden, wo die Kinder hoch in die Kids-Time gehen und die Mitarbeiter. Also vorne sind noch ein paar Plätze frei. Ne, falls ihr Angst vor Tonproblemen habt, kommt nach vorne. Falls ihr Angst vor mir habt, bleibt hinten. Genau, schön. Ich möchte euch gerne auch begrüßen. Alle, die hier im Saal seid, die im Livestream dabei sind, schön, dass ihr dabei seid. Ich weiß, Michael hat gerade gebetet, aber ich würde auch noch gerne einmal kurz beten. Ihr könnt auch gerne dazu sitzen bleiben, einfach vor Gott treten und ihn einladen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein Wort vorbereitet hast, Herr, das ich heute weitergeben darf. Ich danke dir dafür, dass ich dazu nicht selbst Dinge erfinden musste, sondern in deinem Wort forschen konnte und aus dir diese Erkenntnis gekommen ist, Herr, und so bitte ich dich, dass du die Herzen vorbereitest, dass dieses Wort auch aufgenommen werden kann, dass ich nichts hinzudichte und nichts hinwegnehme, was du nicht vorbereitet hast, Herr, und dass wir einfach auch aus deinem Wort diesen Segen spüren dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir diese unfassbar große Ehre haben, einen Gott zu haben, der sich nicht zu wichtig oder zu groß scheint, sondern der hier mitten unter uns ist, der Zeit und Gemeinschaft mit uns verbringen will und uns in seinem Wort unterweisen will, Herr. Und ich danke dir dafür, dass ja, wir diesen Gottesdienst haben dürfen und bitte dich um deinen Segen, denn wir tun das durch dich, für dich und können es nur mit dir, Herr. Amen. Genau. Bevor ich in den Bibeltext ein bisschen einsteigen will, dachte ich, erzähle ich ein bisschen was von mir. Ich habe vor einiger Zeit ein bisschen Selbstreflexion, Selbstoptimierung betrieben. Ich weiß nicht, vielleicht macht der eine oder andere das auch ab und zu, dass man sich halt mal selber anguckt und guckt, ah, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut. Und ich will jetzt nicht groß prahlen, es wird echt danach klingen, aber ich will nicht groß prahlen. Ich habe bei mir eine echt coole Eigenschaft entdeckt, die mich in meinem Alltag und in meinem sozialen Umfeld unglaublich effizient macht. Ich kann nämlich mit nur einem Blick, ein paar Sätzen vielleicht, kann ich Menschen richtig gut beurteilen und habe in meinem Kopf so eine Art, nennen wir es Schubladensystem, in das ich diese Menschen blitzschnell und effizient einordnen kann. Und damit weiß ich sofort, ach, das ist so einer, der verhält sich ganz genau so. Und wenn er sich dann so verhält, wie ich es erwartet habe, dann bin ich wieder bestätigt und ich sage effizient und ich meine das auch so. Unglaubliche 5% Trefferquote, dass ich richtig liege. Also das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß, das klingt gerade sehr übertrieben, aber teilweise, wenn ich nicht aufpasse, funktioniert mein Gehirn genau so. Ich schaue einen Menschen an und ich habe direkt ein Urteil fertig. Nicht unbedingt direkt, manchmal muss derjenige den Mund aufmachen und mindestens 3 Worte sagen, ab dann habe ich es aber. Und das passiert mir im Alltag sehr schnell, das passiert mir auch mit Leuten, die ich regelmäßig beurteile, weil ich sie immer wieder sehe. Und als ich diese Eigenschaft festgestellt habe, nur zur Klarstellung, ich finde das nicht gut, also das war jetzt wirklich übertrieben dargestellt, habe ich mit Erschrecken festgestellt, ich bin ziemlich schnell darin, zu urteilen. Ich habe es freundlich formuliert, beurteilen. Oft ist es aber auch verurteilen. Ne, das wusste ich, so einer ist das. Habe ich direkt gewusst. Und ich möchte heute mit euch über das Thema Urteilen, Verurteilen sprechen. Also wenn ihr auch dieses soziale Werkzeug in eurem Kopf habt, mit dem ihr Menschen schnell in Schubladen sortiert, das wollen wir heute ablegen. Ich werde auch ein paar Gründe nennen, warum wir das sollten. Ich arbeite auch daran. Also nicht falsch verstehen, es war als Einleitung gedacht und nicht, um mich wirklich zu loben. Und deswegen habe ich das Thema der heutigen Predigt Barmherzigkeit oder Urteil? Fragezeichen. Und da möchte ich gerne aus dem Matthäusevangelium uns vorlesen. Und wer seine Bibel dabei hat, schlagt sie auf. Matthäus Kapitel 12, ich beginne vom Vers 1 und lese bis einschließlich Vers 8. Ich bin mit der Schlachterübersetzung groß und warm geworden, also werde ich auch diese auch vorlesen. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Übersetzungen nehmen, schauen, ob das da vom Inhalt her, ob ihr das genauso verstehen und lesen würdet. Genau. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger aber waren hungrig und fingen an, Ähren abzustreifen und zu essen. Als aber die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sagte zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren? Wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, welche weder er noch seine Gefährten essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Ich sage euch aber, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Denn der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Okay. Diese Verse und besonders den Vers 7 möchte ich später nochmal hervorheben, haben in mir echt einiges ausgelöst. Ich weiß nicht, vielleicht im ersten Lesen bei euch noch nicht, aber lasst uns mal wirklich tief in diese Verse reingehen oder auch in diese Situation, denn es ist nicht einfach nur hier Theologie drin, sondern es ist wirklich eine Situation, in der Jesus handelt, wie er es tut, und daraus können wir unglaublich viel lernen. Es beginnt damit, dass die Pharisäer Jesus mit einem Vorwurf konfrontieren. Ne? Schau mal, deine Jünger sind hungrig, das ist noch nicht die Pflichtverletzung, sondern sie streifen Ähren ab und essen diese. In den Augen der Pharisäer, das Abstreifen der Ähren, ja gut, wenn wir jetzt kleinkariert sind, kann man sagen, ja, ist Ernten, Ernten ist Arbeit, also verrichten sie Arbeit am Samstag, das dürfen sie nicht. Und mit diesem Vorwurf konfrontieren sie Jesus. Ich habe mich gefragt, okay, war das jetzt wirklich als gut gemeinter Rat? So, Jesus, pass mal auf, deine Jünger tun da was, das wissen die bestimmt nicht, erzähl denen mal, dass man das nicht soll. War das wirklich so ein Nächstenliebe, dieser Hinweis mit, pass mal auf, ich weiß, ihr habt Hunger, aber lasst das mal lieber am Sabbat. Ne? Am Sabbat darf man auch mal hungern oder verhungern, kein Problem. Ich glaube nicht. Die Pharisäer waren immer wieder, und die Schriftgelehrten waren immer wieder darauf aus, Jesus in solche Situationen zu bringen, seine Reaktion abzuwarten und in der Hoffnung, ihn auf seiner Reaktion irgendwie festnageln zu können. Irgendwo muss er doch gegen das Wort verstoßen. Irgendwo muss er doch etwas, ja, nennen wir es in Anführungsstrichen, Dummes sagen, worauf man ihn dann wirklich festnageln kann an seinen Worten und damit zeigen kann, das ist gar nicht der Messias, ist gar nicht der Sohn Gottes, der hat keine Ahnung. Und ich finde Jesus' Antwort dazu unglaublich gut und befreiend und ich werde gleich ins Detail zu dieser Antwort gehen. Aber erstmal habe ich gemerkt, Jesus antwortet mit im Prinzip zwei großen Argumenten. Das eine, das lesen wir in den ersten Versen von Jesu Antwort, Vers 3 bis 6 ungefähr. Da gibt Jesus den Schriftgelehrten, also jenen, die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, die Schrift zu studieren, erstmal eine Schriftkunde. Er erzählt ihnen mal, habt ihr das nicht gelesen? Und er gibt ein Beispiel von David, wie er auch hungrig war und etwas getan hatte, was man laut Gesetz nicht tun sollte, aber dafür nicht bestraft wurde. Und ich finde gerade diese Formulierung halt sehr interessant, wie er das gemacht hat. Habt ihr, er sagte zu ihnen in Vers 3, habt ihr nicht gelesen, was David tat? Das war eine ganz kleine rhetorische Frage. Jesus wusste, dass sie das gelesen haben. Und er wusste auch in Vers 5, oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Also zwei rhetorische Fragen. Jeder Schriftgelehrte und Pharisäer, der was auf sich hält, musste sagen, ja klar, habe ich das gelesen. Und damit leitet Jesus auch in sein zweites Argument, wie ich finde, rhetorisch brillant über. Er zeigt den Pharisäer nämlich, erstmal sagt er, habt ihr das nicht gelesen? Ja, doch, haben wir gelesen. Und dann geht er weiter, aha, dann habt ihr es also nicht verstanden. Und das kommt in Vers 7, da sagt Jesus, wenn ihr aber wüsstet, also er geht davon aus, dass sie es nicht tun, wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Und diese zweite Antwort, diese in Vers 7, der hat bei mir reingehauen. Und zwar wirklich doll und nicht zu knapp. Und ich habe das immer wieder gelesen und es hat mich echt nicht losgelassen. Immer wieder diese Formulierung, wenn ihr wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Warum hat das bei mir so reingehauen? Er sagt das zu den Pharisäern. Aber in dem Moment, als ich den Vers gelesen habe, hat Gott das auch direkt zu mir gesagt. Er sagt immer wieder, wenn du das wüsstest, Christian, wenn du das verstehen würdest, was ich damit meine, dann würdest du nicht verurteilen. Und dieselben Worte, die wir hier in Vers 7 lesen, benutzt Jesus nochmal in einem anderen Kontext, in Matthäus Kapitel 9. Könnt ihr auch gerne aufschlagen. Ich werde es nur einmal kurz umreißen, die Situation. Da geht es nämlich darum, dass Jesus bei Tisch ist, also ist auch wörtlich, mit Sündern, mit Zöllnern, die werden auch gerne mit erwähnt, also mit Sündern und Finanzbeamten, sitzt er da am Tisch. Und auch da kommen sie dann nicht direkt auf ihn zu, aber zu seinen Jüngern und sagen, warum ist Jesus denn mit diesem Art Menschen? Also direkt eine Verurteilung dieser Menschen. Warum ist Jesus denn mit denen? Und in diesem Kontext sagt Jesus auch in Kapitel 9, Vers 13, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und auch da nochmal diese Worte, warte, ich muss es noch einmal kurz lesen, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. So, Matthäus 9, wir lesen weiter, 13 habe ich gerade gesagt, ne? Ich lese einfach mal vorher ab Vers 12, einfach damit wir den Kontext haben. Jesus aber, als er hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Also vorher schon mal gab es an die Pharisäer diese Aufforderung, lernt, was das heißt. Und diese Worte, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, die lesen wir in ähnlicher Form in Hosea. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, aber es kommt auch aus dem Alten Testament. Also es ist auch schon etwas, was den Pharisäern bekannt sein müsste. Und auch vielmehr mir als Christ müsste ich eigentlich dieses Prinzip kennen. Wenn wir es also kurz zusammenfassen, die Pharisäer haben diesen Begriff Barmherzigkeit anstatt Opfer. Was dahinter steckt, was in dieser Wortkombination steckt, das haben sie nicht gewusst, nicht verstanden. Und das hat dazu geführt, dass sie unschuldige Menschen verurteilen. Und ich habe lange und intensiv gegrübelt, ich bin im Zimmer auf und ab gegangen, im Gebet, im Ringen und habe mich selbst gefragt, ja gut, was bedeutet das denn konkret, wenn Gott sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer? Was genau ist das für mich? Weil das klingt so, yo, das ist eine super Floskel, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. So kam das und ich habe wirklich mein Gehirn erstmal zermartert. Und wie das halt so ist bei Predigtvorbereitungen, wenn man selbst keine klugen Gedanken mehr hat, dann sagt Gott so, endlich kann ich mit dir reden. Jetzt hör mal kurz auf zu brainstormen, komm mal zur Ruhe, ich erkläre es dir. Und da kam einiges an Erkenntnis. Also will ich euch gerne da mitnehmen. Diese Worte Barmherzigkeit anstatt Opfer, um das zu verstehen, muss man erstmal vielleicht dieses System oder Verhältnis Gott, Gesetz und Mensch ein bisschen näher betrachten. Denn es gibt alles drei. Es gibt Gott, das glaube ich von ganzem Herzen. Er hat ein Gesetz niedergeschrieben. Er hat Mose die 10 Gebote diktiert. Er hat im Alten Testament alle möglichen Vorschriften auch diktiert. Zum Großteil haben sich das nicht Menschen ausgedacht, sondern es kommt von Gott. Er hat das eingesetzt. Und wenn wir uns jetzt also mal ein bisschen die Geschichte des Gesetzes angucken, da ist Gott, der ein Gesetz gibt. Und ich glaube auch fest daran und bin überzeugt, dass dieses Gesetz sinnvoll ist. Es hat seinen Zweck. Gerade jetzt zum Beispiel die Sabbatregel, da habe ich auch mit Katie noch in der Vorbereitung drüber gesprochen, ist eine gute Regel, einen Tag zur Ruhe, weil Gott sieht den Menschen, und da habe ich ein bisschen BTS-Schnupperkurs durfte ich dann halten, er sieht den Menschen als Ganzes. Wir sind nicht nur ein Körper, der wie eine Maschine funktioniert, wir sind aber auch nicht nur ein Geist, der den Körper überhaupt nicht braucht und komplett abgekoppelt davon Anbetung machen kann. Und was ich damit meine ist, wenn der Körper kaputt ist, wenn ich müde bin, wenn mir die Gelenke schmerzen vor Arbeit, wenn mir heiß ist und ich habe Durst und ich habe Hunger, dann leidet auch mein Geist. Es gibt da ein paar Ausnahmen, wenn Jesus 40 Tage und Nächte in der Wüste sitzt, hat er bestimmt auch Hunger, Durst und Schmerzen gelitten. Aber normal in unserem Alltag, wenn wir nur am Arbeiten wären, da wäre ja kein Raum irgendwann mal mehr für Beziehung mit Gott. Deswegen zum Beispiel der Sabbat als sehr sinnvolles Gesetz. Und zum anderen hat das Gesetz auch die Funktion, uns Menschen zu zeigen, okay, wenn du gerecht werden willst vor Gott, aus eigener Kraft, hier sind die Gesetze. Halte alle ein und du kommst ohne Gottes Hilfe in den Himmel. Das ist eine ziemlich gewagte Aussage, aber ich habe noch keinen Menschen getroffen, einen weiß ich, der es geschafft hat, aber ich habe noch keinen Menschen persönlich getroffen, der das kann. Das Gesetz zeigt uns also auch unsere Grenzen. Es zeigt uns auch, wir brauchen Gott. Das ist eine sehr sinnvolle Funktion. Ich will nicht sagen, das Gesetz ist Müll, schmeißt es in die Tonne. Aber jetzt kommt der Punkt, an dem die Pharisäer falsch abgebogen sind. An dem ich sehr oft falsch abbiege. Jetzt kommt nämlich der Punkt, wir können dieses Gesetz als Menschen nicht einhalten. Das geht einfach nicht. Seit dem Sündenfall ist unsere Natur, die uns da im Weg steht. Denken wir allein an die 10 Gebote, du sollst nicht lügen. Wer von euch hat noch nie gelogen? Sorry, das war ein Reflex. Wie schnell geht das? Es muss ja noch nicht mal aus purer Bosheit sein. Manchmal ist es einfach, man will sich Ärger sparen. Hast du die E-Mail rausgeschickt, Christian? Ja, klar, in 5 Minuten. Das ist eine schnelle Notlüge, aber es ist eine Lüge. Und es gibt noch wesentlich ernstere Gesetze, die man da halt brechen kann. Aber es geht nicht. Und wie es bei einem Gesetz dann so ist, muss es dann entweder eine Wiedergutmachung geben oder es gibt Vergebung. Und ich finde es großartig, ein Evangelium predigen zu dürfen, bei dem wir einen Gott haben, der dieses Gesetz hingestellt hat, der gesagt hat, du kannst es nicht erfüllen, jetzt haben wir ein Problem. Wir brauchen Wiedergutmachung oder wir brauchen Vergebung. Und Gott kann das nicht einfach vergeben, denn er ist absolut gerecht. Aber er kann auch nicht absolut gerecht einfach alle Menschen verurteilen, denn er ist die Liebe. Und Gott hat diesen Weg gefunden, indem er das perfekte Opfer, die perfekte Wiedergutmachung vollbracht hat. Er hat seinen Sohn sich selbst ans Kreuz genagelt. Für die Wiedergutmachung aller Sünden hat er dieses Blut, dieses Opfer vollbracht. Aber gleichzeitig, und das ist eben das wunderbare Göttliche, hat er auch komplette Vergebung, Barmherzigkeit ausgeübt. Er hat dieses Opfer nicht von uns verlangt und das tut er bis heute nicht, sondern er hat das Opfer vollbracht, die Wiedergutmachung, und er hat uns auch diese barmherzige Vergebung gegeben, komplett unverdient. Gott kann also beides. Und dadurch, dass Gott eben dieses Gesetz ja, wieder gut gemacht hat, uns gerecht gemacht hat vor dem Gesetz, aus Barmherzigkeit können wir als Menschen wählen, wie wir mit dem Gesetz umgehen wollen. Wir haben die Wahl, Barmherzigkeit oder Opfer. Wir haben die Wahl, Barmherzigkeit oder Urteil. Die Pharisäer in dieser Geschichte und auch generell in vielem, was Jesus an ihnen kritisiert, haben sich für den Opferweg, für den Weg des Urteils entschieden. Sie haben dieses Gesetz, was Jesus durch sein Handeln und Tun immer wieder eigentlich ja, außer Kraft setzt oder genau dahin eingeordnet, wo es hingehört, haben sie auf sich selbst bezogen, haben gesagt, ich werde dieses Gesetz erfüllen. Und der große Fehler war, und das haben sie auch von anderen erwartet. Damit wir verstehen, was das Problem daran ist, meiner Überzeugung oder meinem Verständnis nach gilt das Gesetz Gottes zwischen dir, also ich zeige jetzt mal bewusst irgendwo in den Raum, zwischen dir und Gott. Es ist ein Gesetz Gottes an dich. Nirgendwo in der Bibel habe ich bisher die Stelle gefunden, die mir, Christian, das Recht gibt, aufgrund dieses Gesetzes, das Gott mir auferlegt hat, von dir, Christian, zu verlangen, dass du es einhalten musst. Und schlimmer noch, wenn es nicht klappt, wir sind jetzt einfach Namensvetter und du sitzt hier, ich nehme dich mal als Beispiel, und wenn das nicht klappt, habe ich noch keine Bibelstelle gefunden, die es mir erlaubt, dich dafür zu verurteilen. Das ist nicht meine Aufgabe. Der Gesetzgeber, der ist da oben, er hat das Gesetz gegeben. Und er braucht kein, ich will das mal ein bisschen mit Fachbegriffen, kein Exekutivorgan, er braucht keine ausführende Gewalt hier auf der Erde, die sein Gesetz durchsetzt. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht deine Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe zu sehen, das Gesetz, ah, so sieht das Gesetz aus, ich selbst halte es ein und jetzt passe ich auf, wer von euch das nicht einhält und den verurteile ich. Das war für mich eine extrem befreiende Erkenntnis. Es ist natürlich verkürzt, man kann noch viel über Gesetz sagen. Wie gesagt, ich habe es am Anfang auch gesagt, es ist sinnvoll, dass es diese Gesetze gibt. Und das heißt nicht, wir können jetzt tun und lassen, was wir wollen, nur weil wir uns voreinander nicht vielleicht rechtfertigen müssen. Aber für mich war es eine unglaubliche Befreiung. Denn ich habe jetzt gerade das Beispiel, ne, Christian genommen, war vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt für die weitere Formulierung. Aber ich darf niemanden hier im Saal aufgrund des Gesetzes verurteilen. Niemanden schließt auch mich mit ein. Nirgendwo in der Bibel habe ich gelesen, dass ich mich selbst durch Gottes Gesetz verurteilen darf. Ich bin auch nur ein Mensch. Im Juristischen sagt man dann in sich Geschäften, ich mache eins mit mir selbst. Ich darf auch mich selbst nicht verurteilen. Ich darf niemanden hier im Saal verurteilen, weil er das Gesetz übertritt. Warum? Weil Gott ganz klar sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Gott hat an mir eine unglaubliche Barmherzigkeit getan, indem er gesagt hat, Christian, du kannst das Gesetz nicht ausfüllen, ich biete dir heute an, komm zu mir und dann musst du es auch nicht mehr. Und ich habe gesagt, Herr, ich kann das nicht, ich komme zu dir. Nimm diese Last von mir, ich will dein Kind sein. Diese Entscheidung habe ich getroffen und Gott in seiner unglaublichen Barmherzigkeit und Gnade hat gesagt, okay, dann machen wir das jetzt so, dass das Opfer, was ich vollbracht habe, für dich mitgilt. Ich muss kein Opfer mehr bringen. Aber Gott macht das nicht einfach so und sagt, und jetzt leb, wie du willst, sondern Gott gibt ganz klar durch sein Wort und auch durch diese Verse an mich die Anweisung, und jetzt will ich auch von dir Barmherzigkeit sehen. Denn wie leicht fällt es uns Menschen zu sagen, ich bin frei durch das Gesetz, aber ihr seid ja noch unter dem Gesetz, wenn wir jetzt an unsere nichtchristlichen Mitmenschen denken, und dann fangen wir an, sie zu verurteilen und sagen, haha, ihr kommt in die Hölle. Ich meine, theoretisch ja, es ist so, wenn du nicht gerecht geworden bist vor Gott, kommst du nun mal in die Hölle. Aber es ist nicht an uns zu entscheiden, wann ein Mensch in die Hölle kommt. Es ist nicht an uns zu entscheiden, ob dieser Mensch gerechtfertigt ist oder nicht. Alles, was wir tun können und müssen, ist diese Barmherzigkeit weitergeben. Wir haben da ein Gesetz, das unerfüllbar ist. Ich habe es nicht hingekriegt, aber weißt du was? Ich muss es auch nicht mehr. Ich habe den Weg gefunden, wie wir dieses Gesetz nicht umgehen oder aushebeln können, aber wie dieses Gesetz für dich erfüllt werden kann. Gott hat das perfekte Opfer gebracht. Nimm es einfach an. Das ist alles, was, also sehr stark verkürzt, aber lass es uns für heute einfach mal so stehen lassen. Das ist alles, was wir mit dem Gesetz zu tun haben. Wir können diese barmherzige, unfassbare Botschaft weitergeben. Du musst es nicht tun. Und ich glaube, das ist mit das größte oder das Hauptargument, was Jesus den Pharisäern immer wieder an den Kopf wirft, aber auch an dieser Stelle, indem er sagt, wenn ihr wüsstet, was das bedeutet, dann würdet ihr die Unschuldigen nicht verurteilen. Wenn wir das verstehen, dass das Gesetz nicht dafür da ist, dass wir einander oder uns selbst verurteilen, dafür ist das Gesetz nicht da. Das Gesetz, klar, es zeigt uns, wir können nicht heilig sein. Wir können nicht aus eigener Kraft uns rechtfertigen. Wir können uns noch so sehr abmühen. Michael hat das in diesem Gleichnis vorhin super erzählt. Wir können zweimal am Tag fasten. Wir können den Zehnten abgeben. Und wenn wir im gleichen Atemzug dann sagen, gut, dass ich nicht bin wie der da, dieser Sünder, dieser Mörder, dieser Räuber, dann ist das nichtig. Und das, denke ich, ist mit die Kern- oder die Hauptaussage, wenn Jesus sagt oder wenn Gott sagt, auch im Alten Testament schon, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ich will eine Beziehung, ich will diese Liebe, die ich euch gebe, dass ihr die untereinander habt. Ich möchte keine Rituale. Ich meine, wer von euch hat das letzte Mal irgendwie ein Schlachtopfer gebracht? Ich meine jetzt nicht Sonntagsgrillen, das zählt nicht. Wirklich gesagt, hier ein Opfer. Das brauchen wir nicht mehr. Es gibt das perfekte Opfer, wir müssen es nur annehmen. Oder, wir sind ja immerhin freie Menschen, wir sagen, ah, das ist schön und gut mit Jesus am Kreuz, ich möchte es aber selber schaffen. Aber dann verurteilen wir uns selbst, unsere Mitmenschen, und wir werden auch das Urteil Gottes dann erfahren. Wir haben die Wahl, Barmherzigkeit oder Urteil? Und das Schöne an dieser Barmherzigkeit Gottes ist, sie ist nicht an Bedingungen geknüpft. Dadurch, dass wir jetzt gerade gelernt haben oder ausgeführt haben, dass wir niemanden verurteilen dürfen, auch uns selbst nicht, gibt es keinen Grund, nicht jetzt sofort zu Jesus zu kommen. Es gibt keine Vorarbeit, die geleistet werden kann oder muss, damit man sagen kann, Jesus, Gott, ich nehme dieses Geschenk an. Du kannst dich noch so sehr abmühen, du kommst nicht auf ein gewisses Level der Rechtfertigung, wenn du eine bestimmte Anzahl an Gesetzen erfüllst, dass es dir erlaubt, dann gerettet zu werden. Das gibt es nicht. So wie du jetzt hier gerade sitzt, kannst du das machen. Diese Einladung steht. Und sie geht auch nicht nur an diejenigen, die vielleicht noch nie ihr Leben an Jesus abgegeben haben, sondern auch für mich zum Beispiel. Seit meinem 16. Lebensjahr bin ich Christ. Und ich habe schon sehr viele Menschen in dieser Zeit verurteilt, mich selbst eingeschlossen. Immer wieder, für jede Kleinigkeit manchmal. Aber das muss ich nicht mehr. Ich kann mich auch heute wieder darauf besinnen, barmherzig zu sein. Ich habe das schon in einigen Predigten mal erwähnt. Ich bin ja eher der Typ unbarmherzig, eher in Richtung Gerechtigkeit und hatte auch lange deswegen mit dieser Stelle auch Probleme. Also generell, da wo Barmherzigkeit kommt, da ist bei mir immer erstmal ein kann das wirklich so richtig sein? Wisst ihr, wieso? Weiß ich nicht. Es kribbelt ein bisschen, man denkt sich so, ist das wirklich so? Kann ich nicht einen komplett gerechten Gott haben? Wäre teilweise einfacher. Und da hat Gott mir heute, heute in der Vorbereitung auch eine Erkenntnis mitgegeben, die mich sehr beruhigt hat. Also wenn hier Menschen sind, die vielleicht auch sehr auf diesem Gerechtigkeitsgedanken pochen und dadurch halt dazu neigen, eher unbarmherzig sich selbst und anderen Menschen gegenüber, vor allem anderen Menschen gegenüber zu sein. Diese Barmherzigkeit ist ja für mich immer so ein Gegensatz gewesen. Ne? Entweder du bist gerecht oder du bist barmherzig. Aber ich finde, Gott kriegt diese Balance doch perfekt hin. Er ist vollkommen gerecht. Ja, er sagt, jeder Mensch braucht diese Rettung. Aber er ist auch gleichzeitig vollkommen barmherzig, indem er sagt, ja, jeder, der will, kriegt sie auch. Und das ist nur gerecht. Wenn er schon barmherzig mir gegenüber ist, dann ist es zu 100% gerecht, dass er auch dir gegenüber barmherzig ist. Und dir und dir und euch im Livestream auch. Also für mich sind das oft Widersprüche, solche Sachen, Barmherzigkeit, anstatt Opfer oder Urteil. Ich gehe von einem unglaublich gerechten Gott aus, da muss er doch ein gerechtes Urteil sprechen. Aber eigentlich tut er das nicht, weil ich bekomme etwas, was ich nicht verdiene, nämlich Erlösung. Ich verdiene sie nicht, aber ich bekomme sie. Aber da tröstet mich der Gedanke, Gott bietet allen Menschen diese Barmherzigkeit an. Und das ist zu 100% gerecht. Und er hat sein Gesetz auch erfüllt durch Jesus, durch das Opfer. Es gibt ein Opfer, das für unsere Sünden gestorben ist. Und Gott ist auch unglaublich gerecht und hat den Menschen so geschaffen, dass wir frei sind. Er hat uns zu Freiheit berufen. Das ist ja dieser ewige Streitpunkt. Warum hat er denn den Baum der Erkenntnis in den Garten gepflanzt? Warum gibt er uns die Wahl? Er hat uns als freie Geschöpfe geschaffen. Und wir haben heute die Wahl. Du hast die Wahl. Nimmst du Barmherzigkeit an oder Urteil? Willst du barmherzig sein oder verurteilen? Wenn Gott sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, dann denke ich, geht das in zwei Richtungen. Gott will uns gegenüber barmherzig sein. Das hat er getan. Die andere Richtung aber ist, so wie du diese Barmherzigkeit erfahren hast, will er, dass du das auch anderen weitergibst. Das war für mich eine unglaublich hart zu knackende Nuss. Ich bin Gott unendlich dankbar, dass er diesen Weg mit mir gegangen ist. Jetzt bin ich dankbar. Gestern Abend hättet ihr mich nicht fragen sollen. Da war das noch Arbeit. Was müssen wir also tun oder was können wir aufgrund dieser Worte tun oder was können wir daraus lernen, wenn Jesus so den Pharisäern antwortet, sie verurteilen jemanden? Wir müssen das nicht tun. Wir müssen uns selber nicht verurteilen. Wir müssen unsere Mitmenschen nicht verurteilen. Wir können einfach Barmherzigkeit annehmen und Barmherzigkeit weitergeben. Und dazu möchte ich uns einladen, dass wir barmherzig sind. Und weist mich gerne darauf hin, wenn ich es mal wieder nicht bin. Es wird wohl ein noch langer Kampf. Ich meine, ich bin jetzt erst 16 Jahre, 15 Jahre Christ.
ist noch keine lange Zeit. Wer hier vielleicht schon länger Christ ist, vielleicht eine kleine Ermutigung. Lernt man irgendwann mal alles aus der Bibel? Ist man irgendwann mal fertig mit Lernen? Ich sehe kein Nicken, das ist schade. Also lasst uns immer weiter in Gottes Wort forschen und diese Barmherzigkeit nicht nur heute, generell weitergeben, uns immer wieder daran erinnern. Und ich habe wahrscheinlich heute nicht viel Neues erzählt, darum geht es auch nicht. Ich wollte nur diese Wahl, vor die ich gestellt wurde, vor die ihr gestellt werdet, nochmal hervorheben. Barmherzigkeit oder Urteil? Amen. Ich würde noch gerne einmal kurz beten, dann gehen wir in den Lobpreis. Sehr schön. Unser großer und gerechter Gott, ich danke dir dafür, dass du absolut gerecht bist. Dass du, wenn du einen Bund schließt, ihn hältst. Dass du, wenn du ein Gesetz gibst, es einhältst und auch durchsetzt. Und dass du auch, wenn du ein Versprechen abgibst, dass du es einhältst, egal was es kostet. Und du hast uns Menschen den höchsten Preis gegeben. Du hast für uns den höchsten Preis gezahlt, den man bezahlen kann. Du hast das ultimative Opfer für uns vollbracht, um dein Gesetz zu erfüllen, denn du bist absolut gerecht. Aber du lässt uns an diesem Opfer teilhaben, denn du bist absolute Liebe. Du bist barmherzig, voller Güte und oft kann ich das nicht begreifen, wie man so sein kann zu einer Schöpfung, die so weit von dir weg zum Teil ist. Aber du bist da, streckst deine Hand aus und willst Barmherzigkeit ausschütten. Und ich danke dir dafür, dass ich diese Barmherzigkeit erfahren durfte, dass ich von dieser Barmherzigkeit weitererzählen darf. Und ich bitte dich da auch, dass du mich noch meine kommenden Jahre, die Zeit, die ich mit dir verbringen kann, immer wieder an diese Barmherzigkeit erinnerst. Sei bitte bei uns als Gemeinde, dass wir immer wieder beständig in deiner Lehre sind, beständig daran erinnert werden, was du uns vorlebst, was du uns durch dein Wort weitergibst und wohin du uns führen willst. Dass wir immer wieder zu dir kommen, nicht in Rituale verfallen und dir Opfer vollbringen wollen, sondern eine barmherzige, innige Beziehung mit dir führen. Und ich danke dir dafür, dass du es bereits so viele Jahre getan hast. Ich danke dir dafür, dass du diesen Saal vollgemacht hast mit Menschen, denen du deine Botschaft und deine Nähe weitergeben willst. Und ich danke dir dafür, dass wir dir zur Ehre jetzt beten und singen können und diesen Gottesdienst haben, Herr. Amen.